Der Titel deines Vortrages ist eine Forderung. Der Titel lautet Für mehr Anarchismus im Feminismus. Was war denn für dich der Ausgangspunkt, diese Forderung in feministische Debatten hineinzutragen?
Ja, der Feminismus in Deutschland ist historisch ja relativ staatsnah, sag ich mal. Also seit den 80er, 90er Jahren ist halt vieles staatlicherseits versucht worden, im Sinne der Frauen zu verändern, zum Beispiel Quotenregelungen und so weiter, Frauenförderpläne, Gleichstellungsbeauftragte, Gender Mainstreaming, all diese Maßnahmen. Es gibt aber sozusagen dieser Gleichstellungsstaats-Emanzipationsfeminismus, um es mal so ein bisschen plakativ zu sagen, der hat meiner Ansicht nach aber auch Defizite. Und es gibt halt vieles in der anarchistischen, feministischen Tradition zu entdecken, finde ich, wovon die Frauenbewegung heute noch lernen kann oder profitieren kann. Und deswegen wünsche ich mir halt ja mehr Anarchismus im Feminismus, also mehr Distanz von staatlichen Vorgehensweisen, sage ich mal, mehr Autonomie, mehr dezentrale Aktionen, mehr revolutionäres Potenzial.
Auf das Verhältnis von staatlichen Institutionen und feministischen Bewegungen möchte ich später nochmal zu sprechen kommen. Also wenn für dich anarchistische Positionen relevant für den Feminismus sind, lohnt es sich ja, einen genaueren Blick auf das Verhältnis von Anarchismus und Feminismus zu werfen. Also wichtige Namen von dem alten Anarchisten lauten ja Bakunin oder Kropotkin, die mir jetzt einfallen. Es sind ja meistens Männer und das Klischee des Anarchismus hat ein bärtiges Gesicht. Inwiefern haben denn Frauen eine Rolle in der Geschichte des Anarchismus gespielt und welche Voraussetzungen fanden Sie im Anarchismus auch Ihr Interesse als Frauen zu formulieren?
Ja, also ich habe mich ja in meiner Doktorarbeit beschäftigt mit der Idee feministischer Sozialistinnen im 19. Jahrhundert. Und auch zur Zeit dieser großen ersten Auseinandersetzung innerhalb der europäischen Arbeiterbewegung eben zwischen Marxismus und Anarchismus. Und mir ist eben aufgefallen, dass die meisten, also viele Frauen, also Frauen gab es damals natürlich in allen politischen Lagern, es gab auch natürlich auch Marxistinnen, aber dass Frauen innerhalb der anarchistischen Seite der Arbeiterbewegung damals eben sehr interessante Themen hatten, und zwar solche, die bis heute immer noch aktuell sind, und zwar die Themen der Verbindung von gesellschaftlichen Strukturen, ökonomischen Strukturen und kulturellen Identitäten. Also zum Beispiel haben Anarchistinnen damals nachgedacht über die Verwobenheit zwischen kapitalistischen Strukturen und Familienstrukturen, was in der marxistischen Linie eher sozusagen als Haupt- und Nebenwiderspruch gesehen wurde, wo gesagt wurde, wenn wir erstmal die ökonomischen Verhältnisse so verändert haben, dass das Privateigentum an Produktionsmitteln abgeschafft ist, dann werden sich auch Familienformen verändern. Auf der anarchistischen Seite wurde das aber eben gleichwertig betrachtet, und das hieß, wir müssen eben gleichzeitig sowohl über die Wirtschaft nachdenken, aber auch eben über Familienstrukturen. Zum Beispiel war die Abschaffung des Erbrechts damals eine Forderung der anarchistischen Feministin. Und das fand ich eben interessant. Und ich glaube, das ist ja heute, haben wir ja wieder diesen Streit über das Verhältnis zwischen Ökonomie und der Verarmung und Prekarisierung und kulturellen Identitäten wie Homosexualität und so weiter. Ja, also diese Queer-Feminismus oder sowas. Und das wird wieder ja manchmal als Gegensätze dargestellt. Und da könnte man eben sich zurückbesinnen auf die Geschichte der anarchistischen Sozialistinnen, die eben zu Recht, wie ich finde, eben im 19. Jahrhundert schon gesagt haben, das sind Sachen, die kann man nicht trennen, die gehören zusammen.
Zu wichtigen feministischen Theoretiker oder zu wichtigen anarchistischen Theoretikerinnen gehört ja unter anderem Emma Goldman, und die hat auch schon sehr früh explizit in ihren Texten feministische Positionen bezogen, und später hat sich der Anarcha-Feminismus als spezifische Strömung des Anarchismus herausgebildet, was sich dann so in den 70er, 80er Jahren sind ja einige Abhandlungen zu was ist Anarcha-Feminismus, was zeichnet den aus, entstanden. Vielleicht kannst du das nochmal zusammenfassen und noch sagen, was das für dich auszeichnet. Also was ist Anarcha-Feminismus und was sind die grundlegenden Annahmen und Forderungen?
Also diese Labels sind natürlich immer schwierig, weil die immer im Nachhinein auf eine politische Bewegung aufgedrückt werden. So, ne? Ich glaube, das ist aber für den Anarchismus nichts Außergewöhnliches. Es gibt in allen gemischten politischen Bewegungen feministische Strömungen. Ich würde das nicht gerne so auf eine, so gemeinsam bringen, sondern eher die Frage stellen, wie, also wir haben so bestimmte feministische Grundüberzeugungen, zum Beispiel das Modell der Gleichheit. Also wir haben sozusagen, Frauen und Männer sind gleich oder man darf zwischen Geschlechtern nicht mehr unterscheiden, weil die Unterscheidung nach Geschlechtern ist per se schon unterdrückerisch. Und es gibt halt zum Beispiel in anarcho-feministischen Bewegungen, zum Beispiel in den Mujeres Libres, in dem spanischen Bürgerkrieg, gibt es eben auch eine starke Strömung zu sagen, nein, wir sind so mal stolz auf unsere Weiblichkeit. Das hört sich jetzt auch so platt an als Entgegengesetzung. Ja, aber die anarcho-feministinnen sind viel sensibler gegenüber der Gefahr, dass Feminismus oder auch die Frauen sozusagen assimiliert werden in ein männliches System hinein, was es schon gibt, ja. Zum Beispiel eine der großen Auseinandersetzungen im 19. Jahrhundert war die Frage der Einbeziehung von Frauen in die Fabrikarbeit oder überhaupt in die Erwerbsarbeit. Also die Fabrikarbeit war ja ursprünglich eine Frauensache, weil die Männer noch länger im Handwerk waren. Aber es gab eben diesen Konflikt darüber, wird die Befreiung der Frauen, wie wird die gelingen? Wird die über Erwerbsarbeit gelingen oder ist es auch wichtig, sagen wir mal, neben kapitalistische Familienformen oder kulturelle Unabhängigkeit von Communities zu stärken, wo dann die Hausfrau zum Beispiel eine zentrale Figur ist, die sozusagen in manchen anarcho-feministischen, oder wenn man das so nennen will, Kreisen, wurde eben gesagt, also die, was Hausfrauen machen im Sinne, also nicht der kleinbürgerlichen Familie, sondern im Sinne einer proletarischen Gegenkultur zur Fabrik, ja, ist was Positives, an dem man weiter utopisch arbeiten kann und woraus dann auch so Ideen entstanden sind wie Kommunegründungen oder sozusagen eine andere Art des Zusammenlebens jenseits dessen, was der Kapitalismus oder der bürgerliche Staat uns an Lebensformen vorgibt. Also da laufen eben die Diskussionen sehr ambivalent. Man kann das so schlecht. Was bedeutet es zum Beispiel eben die Abschaffung der bürgerlichen Kleinfamilie zu haben? Ne, da gibt es eben viele Wege hin. Wichtig, aber was man gemeinsam sagen kann, ist eben, dass Anarcho-Feministinnen genau sich damit beschäftigen. Also, dass sie immer die Frage stellen, wie wollen wir denn unser Zusammenleben organisieren und dabei eben von sich selbst ausgehen und von den Leuten, die zusammenleben und nicht von den staatlichen Gesetzen, die das so oder so oder so reglementieren.
Für den Anarchismus ist ja eine grundlegende Annahme, die Gegnerschaft gegenüber dem Staat. Wie verbindet sich denn Anarchismus und Feminismus in Bezug auf den Staat? Und ich greife jetzt trotzdem nochmal auf diese Begrifflichkeit zurück. Also wie haben die Anarcho-Feministinnen das Verhältnis von Staat und Patriarchat beschrieben?
Ja, nee, der Staat ist ja sozusagen das, was abgeschafft werden soll im Anarchismus. Zugunsten von dezentralen Organisationsformen, die von unten nach oben wachsen. Und das ist das, was ich mit diesen Communities eben meinte. Zum Beispiel so ein Staatsfeminismus fordert zum Beispiel, dass der Staat die Ehe für alle einführt oder dass das Ehegattensplitting abgeschafft wird. Und sie versucht sozusagen die Beziehungsformen zu verändern durch staatliche Neureglementierung. Wohingegen eine anarchistische Herangehensweise eben sozusagen eher die wäre, den Staat abzuschaffen als Organisationsform und zu gucken, wie wollen die Leute zusammenleben von unten nach oben, wobei dann eben auch viele unterschiedliche Arten des Zusammenlebens entstehen können. Also in der Kommunebewegung sieht man das ja, nicht alle Kommunen funktionieren nach den gleichen Prinzipien oder haben dieselben Absichten. Und das wäre sozusagen der Unterschied. Also wir erwarten nicht vom Staat, das zu regeln. Wobei ich finde, so eine Position wie den Staat abschaffen, kann man jetzt heute im 21. Jahrhundert nicht auf dieselbe Weise vertreten wie im 19. Jahrhundert, weil wir ja viel weniger dezentral organisiert sein können heute in so einer komplexen und technologisch verwobenen Welt wie im 19. Jahrhundert, wo man ja tatsächlich, wenn man irgendwann einen Bauernhof hatte und einen Quadratkilometer Fläche drumherum, konnte man mehr oder weniger autark eine Community gründen. Das geht ja heute gar nicht mehr. Also ich finde, das muss angepasst werden. Aber was ich immer noch aktuell finde, ist eben die Frage, inwiefern regelt der Staat soziale Beziehungen oder inwiefern, was die Alternative ist, regeln wir die selbst. da gibt es eben viele Diskussionssachen. Also zum Beispiel, was bedeutet Herrschaftsfreiheit innerhalb anarchistischer Kontexte, wenn man eben nicht die Polizei rufen kann, wenn irgendwelche Übergriffe stattfinden. Und da gibt es zum Beispiel auch innerhalb der anarchistischen Bewegung dann unterschiedliche Einschätzungen, zum Beispiel, was bedeutet es, Safe Spaces zu haben, also sichere Orte, wo niemand belästigt wird. Wie wird das durchgesetzt und hergestellt, wenn wir unsere eigenen Regeln machen und auch selber dafür zuständig sind, die einzuhalten? Also wie gehen wir miteinander um? Wie stellen wir sicher, dass alle sich beteiligen können an Diskussionen und nicht die einen nur reden und die anderen nichts sagen? Also diese Art Arbeit an neuen Praktiken des Zusammenlebens und des Zusammenaktivseins, das ist halt im Anarchismus sehr wichtig, weil es eben auch viel nötiger ist als in anderen politischen Bewegungen, wo man das ja nach oben umdelegieren kann, sozusagen, ja.
In deinem Ankündigungstext zu dem Vortrag ist zu entnehmen, dass der anarchistische Feminismus in den heutigen Debatten weniger präsent ist. Und auch historisch erscheint es so zu sein, dass anarchistische Frauen meist in der Minderheit waren, sowohl gegenüber Männern als auch gegenüber Sozialdemokraten oder Marxisten. Woran liegt es denn deines Erachtens, dass eine anarchistische Spielart des Feminismus scheinbar doch oft nur eine marginale Position vertreten konnte?
Naja gut, ich meine, in Deutschland haben wir sowieso nicht so eine starke anarchistische Tradition, weil wir von Anfang an sozialdemokratisch oder marxistisch, die deutsche Arbeiterbewegung war schon immer eher sozialdemokratisch oder marxistisch. Der Anarchismus ist in Deutschland nicht stark gewesen, anders als in Italien oder in Spanien oder auch teilweise in der Schweiz. Das ist sozusagen unser Pech oder hier unsere Tradition. Allerdings würde ich sagen, dass es heute ein bisschen anders ist, weil, und das ist jetzt eher wieder ein weltweites Phänomen, weil ich in letzter Zeit eben beobachte, dass unter Feministinnen Anarchismus wieder attraktiv ist, also auch unter Prominenten, wenn man zum Beispiel jetzt Lori Penny bezeichnet sich als Anarchistin oder Margarete Stokowski, die Spiegelkolumnistin. Das heißt, ich glaube, es gibt wieder einen Wunsch, sich von diesem Emanzipationsfeminismus ein bisschen zu lösen und wieder revolutionärer zu werden, also wieder grundlegendere Fragen zu stellen, die auch Feminismus verknüpfen mit einer Veränderung des politischen Systems insgesamt und nicht nur mit einer Gleichstellung von Frauen innerhalb des bestehenden politischen Systems. Also für mich ist so ein symbolischer Wendepunkt gewesen die Niederlage von Hillary Clinton. Wenn wir eine Frau als Präsidentin von Amerika gekriegt hätten, dann wäre das sozusagen der symbolische Sieg des Gleichstellungsfeminismus gewesen. Also wir hätten dann so das größte politische Amt, das es gibt, hätten wir jetzt gehabt. Es zeigte sich ja, dass sozusagen niemand eigentlich, also selbst die für Clinton waren, und bedauert haben, dass sie verloren hat, haben wir von ihr nicht wirklich eine revolutionäre Veränderung erwartet. Und wenn man sich guckt, welche Rolle die Frauenbewegung heute international spielt, mit den Women's Marches in den USA, mit den Protesten in Polen, mit den Protesten in der Türkei oder im Iran, schon auch im arabischen Frühling, in Spanien, wo es große Generalstreiks gibt, dann kann man ja sagen, dass die linken sozialen Bewegungen heute Frauenbewegungen sind. Und so, ich sage mal, früher war die Frauenbewegung ein Teil der Linken, heute ist die Linke ein Teil der Frauenbewegung. Diese Rolle, diese weltgeschichtliche, wenn man es ein bisschen pathetisch sagen will, Rolle des Feminismus als Vorreiterin einer sozialen Revolte, ja, die passt natürlich nicht zum Staatsfeminismus. Und deswegen brauchen wir da auch mehr Theorien, die Feminismus verbinden mit Weltgestaltung überhaupt. Also wie soll die Welt sein? Ich glaube, dass die Rechten das momentan ja sehr gut verstanden haben, weil die wissen schon, warum sie, sagen wir, sich als den Feminismus als Hauptgegner ausgesucht haben. Ne? Also wenn man sagen, die rechtsnationalistischen Bewegungen auf der ganzen Welt haben zwei ideologische Ankerpunkte. Das eine ist Nationalismus und Rassismus und das andere ist Antifeminismus. Das ist das, was sie vereint und was sie antreibt, und die wissen warum, weil ich glaube, dass tatsächlich der Feminismus das Potenzial hätte, da was entgegenzustellen, aber eben nur in einer anarchistisch-revolutionären Weise.